Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der preisgekrönte Filmregisseur, Theaterregisseur und Autor Andres Feil. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, Jana Münkel.
Wie sind Sie denn in die neue Woche gestartet, Herr Feil?
Sehr entspannt. Ich hatte zum ersten Mal seit sehr langem ein wirklich freies Wochenende und ich war schwimmen, ich war wandern in der Uckermark und jetzt bin ich hier.
Und warum frei? Ich nehme an, das liegt an Ihrem Filmprojekt, das Sie sehr lange, sehr tief in Archive geführt hat und das jetzt abgeschlossen ist?
Ja, also ich war lange in einem Arbeitstunnel, also fast 3 Jahre. Es ging um Riefenstahl und ihr Archiv, also der Nachlass, 700 Kisten. Und durch die haben wir uns im wahrsten Sinne des Wortes durchgearbeitet, immer wieder Neues entdeckt und daraus eben einen Film gemacht. Und der hat jetzt nächste Woche in Venedig Premiere. Und insofern winkt jetzt auch das Erntedankfest nach diesem sehr, sehr langen Tunnel mit sehr viel Granit.
Und ich sehe ihr Leuchten in den Augen. Also ich glaube, das Schwimmwochenende und das 700 Kisten abgehakt haben Wochenende hat Ihnen ganz gut getan, Herr Feil.
Ja, also ich bin gerade so, langsam komme ich ins Schweben und das hatte ich sehr lange nicht mehr.
Dann schweben wir doch gemeinsam mal in die Themen der Woche hinein. Wir sortieren wie immer das, was nachrichtlich wichtig ist. Und wir schauen gleich mal auf die Ampel, die einer, der da mitwirkt, als Übergangskoalition bezeichnet hat. Die Ampel ist auch in dieser Sommerpause nicht so richtig aus den Streitschlagzeilen rausgekommen. Da ging es unter anderem natürlich sehr prominent um den Haushalt, bei dem es ja eigentlich schon eine Einigung gab im Juli. Und dann musste doch nochmal nachverhandelt werden. Und in den Analysen lese ich Formulierungen wie mit Hängen und Würgen, mühsam errungene Einigung zum Beispiel. Und am Abend war der Grünen-Chef Omid Nuripur im Sommerinterview im Ersten zu Gast. Und der hat ein Wort genutzt, das hat mich auch nochmal aufhorchen lassen.
Weil ich auch erlebe, dass es eine befremdliche Lust gibt an diesem Streit, der aber zum Scheitern führt. Und deshalb werden wir einfach feststellen müssen, diese Koalition ist eine Übergangskoalition nach der Ära Merkel.
Herr Feil, Übergangskoalition nach der Ära Merkel. Auf diese Formulierung kommt es mir an. Das klingt nicht gerade nach Gestaltungswillen, das klingt eher nach Aufgeben, wenn ich ehrlich bin.
Ja, da klingt eine Götterdämmerung schon an. Also es ist einfach die Frage, wie lange es noch geht überhaupt. Also wenn man diese Sätze hört, dann hört sich das sehr stark nach Neuwahlen an, dass eben dann tatsächlich der Bruch kommen wird, dass er schon eigentlich schon eingeplant ist. Und er hat ja in dem Sinne, Nuripur hat ja recht, indem er endlich das auch mal formuliert. Es war der Elefant im Raum, alle haben ihn gesehen, alle haben ihn irgendwo verdrängt. Und irgendwann ist er nicht mehr zu verdrängen und das ist wenigstens mal eine ehrliche Bilanz. Und wenn ich mir genauer anschaue, also was wurde eigentlich erreicht? Ich meine, die Grünen und auch Nuripur sagt ja, wir haben den Mindestlohn angehoben. Ja, wenn man sich jetzt das genauer anschaut, dann stellt man eben fest, ja, er wurde angehoben, aber wirklich angehauen auch, weil er nicht wirklich höher war, als er nämlich die Inflation eben nicht ausgeglichen hat. Also um 40 Cent wurde er erhöht und darauf kann man eigentlich nicht stolz sein. Ja, und das hat sich die SPD dann auch noch angeheftet als Erfolg. Dann weiter das Deutschlandticket auf den Weg gebracht. Wenn man da wieder genauer hinschaut, ja, es benutzen viele, aber de facto benutzen es eben Menschen, die sonst nicht gereist wären. Das heißt, in dem Sinne CO2-Reduktion, Erfolg im Sinne des Klimaschutzes nur sehr, sehr gering. Es hat nicht wirklich die Leute vom Auto weggeholt. Und so könnte ich noch sehr viel mehr aufzählen. Energiewende, ja, aber wenn man die Debatte dann Heizungsgesetz nimmt, die hat alles überlagert. Da wurde so viel Porzellan zerschlagen. Das heißt, auch in der Bilanz ist es jetzt nicht so, dass die Grünen sagen können, wir haben wirklich essentiell was durchgesetzt, sondern es sind so punktuell so kleine Farbtupfer reingekommen. Und dann kommt die FDP noch und sagt, bitte zurück in die 70er Jahre, wir brauchen eine autogerechte Stadt. Dann fragt man sich wirklich, da gibt's keine Basis mehr. Das ist einfach eine ganz nüchterne Diagnostik, zu sagen, dieses Schiff ist auf Grund gelaufen. Für die Grünen ist da, wir haben viel zu wenig durchgesetzt, auch wenn es ein bisschen schön gekleistert wird. Aber die Bilanz ist ja nüchtern und dann muss man auch die Konsequenz ziehen.
Obwohl ich der Koalition und jetzt auch Omid Nuripur zugute halten möchte, dass es auch total ehrlich ist, auf eine Art zu sagen, okay, wir sind da angetreten, da wird ja immer jetzt wieder dieses Stichwort Fortschrittskoalition reingeworfen, das war ja so das Label, das sich die Koalition am Anfang gegeben hat. Wir sind angetreten als Fortschrittskoalition, aber wir haben es eben nicht hingekriegt, aber das muss ja nicht sofort heißen, dass die Ampel jetzt nicht mehr weitermachen kann bis zu den nächsten Wahlen. Also ich finde es eher auch ehrlich zu sagen, okay, wir sind da gescheitert, wir haben einige Dinge ausprobiert und gleichzeitig ist es ja aber auch, also kann es nicht im Interesse dieser Ampel sein, jetzt mitten in der Legislatur auseinanderzubrechen. Weil wenn man sich die Umfragen anguckt, dann sind alle drei Parteien überhaupt nicht irgendwie bei den Werten, dass da jemand von profitieren würde. Also wage ich mal die Prognose, dass diese Ampel trotzdem hält.
Ja, also sag mal, machtpolitisch bin ich bei Ihnen. Ja, also das ist nicht im Interesse, aber im Sinne einer neuen politischen Beweglichkeit im Sinne von den Notwendigkeiten, die anstehen. Und das bedeutet, wenn wir jetzt eine wahrscheinlich CDU-geführte Regierung bekommen, ich bin mir sicher, dass ganz schnell die Schuldenbremse mit den anderen Parteien gelockert würde. Das heißt, dass die notwendigen Investitionen, wo ja alle sich einig sind, dass die wenigstens schuldengedeckt dann wieder passieren, was Bahn angeht, was Bildung angeht. Wir wissen es ja, das Land ist in einem Zustand, der, ja, wo wir um Jahrzehnte eigentlich zurückgefallen sind. Das, was notwendig war, ist nicht passiert. Das kann man gerne auch noch der Regierung Merkel anlasten, aber es muss jetzt etwas passieren. Und ich glaube eben nicht, dass diese Zeit, die der Ampel noch bleibt, dass es dann passieren kann mit dieser Koalition. Von daher im Sinne der Vernunft, glaube ich, bin jetzt kein Anhänger der CDU, einer CDU-Koalition, aber im Sinne der Vernunft, dass dieses Land wieder regierbar bleibt, dass die nötigen Investitionen getätigt werden, ist das der einzige Weg.
Jetzt wird ja das Stichwort globale Minderausgabe immer in den Medien nochmal hin und her geschoben. Da geht es ja eben um den Haushaltskompromiss. Und diese globalen Minderausgaben, das bezeichnet ja die Annahme, dass diese 12 Milliarden Euro, um die es hier jetzt geht, zwar verplant werden im Haushalt, am Ende aber voraussichtlich doch nicht ausgegeben werden. Und an diesem Instrument gibt es jetzt total viel Kritik, weil er hat gesagt, naja, ihr habt irgendwie so dieses Prinzip Hoffnung und wisst überhaupt gar nicht, wo dieses Geld im Zweifel herkommt. Und diese globale Minderausgabe, diese 12 Milliarden sind einfach jetzt höher, als sie je von einer Koalition geplant wurden. Ich würde da aber trotzdem auch sagen, gut, diese Ampel hat jetzt ganz viel probiert, hat ganz viel verhandelt und sie haben immerhin einen Kompromiss.
Ja, aber der Kompromiss ist eben ein Taschenspielertrick, genau wie Sie sagen. Also es ist Prinzip Hoffnung, ob sich das dann erfüllt. Ganz viele Fragezeichen. Wir werden ja nachher noch über die Ukraine-Hilfen sprechen. Da zeigt sich das genauso. Die Bettdecke ist zu kurz, sie wird immer hin und her gezogen. Irgendwas ragt immer raus und kühlt ab und kann nicht umgesetzt werden. Und das sind ja essentielle Dinge, über die wir hier sprechen. Das sind ja nicht Wunschprogramme, wo wir sagen, hier könnte man und da wäre nicht schlecht, nice to have, wenn man da auch noch was macht. Sondern es sind so essentielle Fragen, die hier berührt werden, wo wir so dringend Geld brauchen. Und dieses Hin- und Hergeschiebe und dann hoffen, dass es irgendwo klappt und dann doch noch eine Ausgabe hinter einem Kredit zu verstecken, ohne grundsätzlich ranzugehen und zu sagen, diese Schuldenbremse, die killt uns, die killt Wachstum, die killt die Ausgaben, die jetzt so dringend gemacht werden müssen. Und das wird in den nächsten, im nächsten Jahr ganz hier nicht mehr passieren.
Wir hatten das ja gerade schon besprochen, es gibt Stress in der Ampel, was die Haushaltseinigung angeht und ein Aspekt davon könnte auch die Ukraine-Hilfen betreffen. Finanzminister Christian Lindner von der FDP hat nämlich einen Brief geschrieben an Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD und Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen. Und da steht drin, dass neue Maßnahmen bezüglich der Ukraine nur eingegangen werden dürften, wenn in den Haushaltsplänen für dieses und die kommenden Jahre eine Finanzierung gesichert sei. Außerdem steht da, bitte stellen Sie sicher, dass die Obergrenzen eingehalten werden. Und über diesen Brief hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zuerst berichtet. Und das Bundesfinanzministerium hat sich auch das schon zu geäußert und versucht so ein bisschen zu beschwichtigen und lässt verlauten, ja, wir sind weiter gesprächsbereit, Bedarfe müssen aber konkret gemeldet und nachvollziehbar sein. Jetzt steht hinter diesem Brief und hinter dieser Debatte, die dieser Brief ausgelöst hat, die Frage, ob Deutschland im Zuge der Haushaltsdebatte bei der Unterstützung der Ukraine kürzen könnte. Wie reagieren Sie darauf, Andres Feil?
Ja, also ich finde es ein fatales Signal. Und zwar einfach deshalb, wenn man sich die Zahlen mal anschaut. Also dieses Jahr waren es noch 7,5 Milliarden, da waren es ursprünglich 4 und dann wurden noch 3,5 Milliarden vom Bundestag dann aufgestockt. Im nächsten Jahr sollen es 4 Milliarden werden und dann geht es kontinuierlich runter auf 3 Milliarden 2026 und 0,5 Milliarden 2027. Keiner weiß, wie lange dieser Krieg noch fortgesetzt wird. Und wir haben es ja in Amerika erlebt, was es bedeutet, wenn eben Hilfen blockiert werden. Da war es ja so, dass die Trump-Anhänger im US-Kongress den Staatshaushalt lahmgelegt haben, was diese Hilfen anging. Und das hatte fatale Signale, weil Putin sich natürlich dann ermutigt gefühlt hat und diesen Krieg mit einer besonderen Brutalität ohne die nötigen Luftabwehrgeschütze und so weiter dann fortzusetzen. Das heißt, das Signal ist auch deshalb fatal, weil natürlich europäische Partner auch in den NATO-Staaten sagen, gut, wenn Deutschland jetzt da sich zurückzieht und der Verweis ist ja immer, es gibt dann einen Fonds, 50 Milliarden von den G7-Staaten, so angedacht, dass Zinszahlungen dann dafür verwendet werden. Aber es ist eben vollkommen unsicher, wann das genau erfolgen soll. Das weiß auch niemand in der Bundesregierung. Und dieses Signal zeigt ja auch hier wieder, dass Notwendigkeiten abhängig gemacht werden von Haushaltslagen. Wir haben vorher schon über andere Punkte gesprochen. Das betrifft ja auch Investitionen in Deutschland, aber eben auch die Ukraine-Hilfe. Was ja nicht nur, muss es ja ganz klar sagen, es ist ja nicht nur jetzt aktive Militärhilfe, sondern es geht auch um Abwehr. Es geht auch um Luftabwehrgeschütze. Es geht auch um humanitäre Hilfe etc. pp. Und last but not least, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, es ist kein Zufall, das kommt jetzt vor den Landtagswahlen, ja, wo ja bekanntermaßen das Bündnis Sahra Wagenknecht, aber auch die AfD diese Hilfen am liebsten gestern oder dann spätestens heute eingestellt hätten. Und das ist natürlich auch wieder so ein Signal, ja, in diese Richtung, wir denken ja auch an eine Reduktion und so kann es nicht mehr weitergehen, wir brauchen das Geld ja woanders. Und ich denke, das ist ein Zeichen von Opportunismus.
Ich würde auf die Landtagswahlen würde ich gleich gerne nochmal zu sprechen kommen, gerne nochmal einen Schritt zurückgehen zu dieser Ankündigung aus dem Bundesfinanzministerium selbst. Ich meine, Christian Lindner ist auf einer inhaltlichen Ebene ja auch wirklich in einer komplizierten Lage. Der muss irgendwie es schaffen, dass da ein Haushalt durchgeht, der verfassungskonform ist. Und ich meine, es gab vorher keine Regierung, die so auf die Nase geflogen ist mit den geplanten Ausgaben, mit den Tricks, davon hatten wir es vorhin schon, die eben dann doch nicht so richtig dazu geführt haben, dass die Schuldenbremse eingehalten wurde. Und ich meine, diese Regierung steht nun mal jetzt für die Schuldenbremse. Ne? Mit einem Bundesfinanzminister Lindner wird sich das wahrscheinlich auch nicht ändern. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass man wirklich erst nochmal eben jeden Cent, muss man sagen, umdreht.
Ja, aber damit sind wir doch genau bei der entscheidenden Frage, dass die wirklich wesentlichen Dinge nicht mit diesem Haushalt finanzierbar sind. Und wie kann ich dann weiter auf dieser Schuldenbremse beharren? Warum wird nicht eben mit der CDU ein Kompromiss jetzt schon gesucht, damit eben alle sagen, ja, das ist notwendig und wir können, auch Scholz sagt das ja, wir dürfen die Ukraine nicht im Stich lassen. Aber das Signal ist natürlich ein fatales, nach dem Motto, mal schauen, ob wir irgendwo anders, nämlich vielleicht bei diesem Fonds, dann anteilig das mitfinanzieren können. Da sind so viele Vielleichts mit drin und das erschüttert natürlich die Glaubwürdigkeit. Und das zeigt, wir können mit diesen Taschenspielertricks, wie ich es genannt habe, können wir eigentlich nicht weitermachen, weil immer vielleicht an vielleicht gekoppelt wird. Und dann muss man sich ehrlich machen und sagen, es geht nicht. Dann muss wirklich konsequent gesagt werden, wir können diese Hilfen so nicht aufrechterhalten. Aber nicht mit, ja, irgendwie wird es vielleicht dann doch noch vielleicht an Tag X möglich sein.
Ist ja auch tatsächlich alles, wir haben es auch, glaube ich, recht deutlich gemacht, noch recht vage. Ne? Müssen wir die weitere Diskussion, die weiteren Verlautbarungen auch abwarten. Zurück zu Ihrer These, dass das jetzt auch an den anstehenden Landtagswahlen liegt. Würde ich zustimmen, das Bündnis Sahra Wagenknecht ist in Umfragen ziemlich erfolgreich und die SPD hat ja auch ganz aktuell noch ein anderes Signal gesendet, nämlich hat Saskia Esken, die SPD-Chefin unter anderem gesagt und Grünen-Chef Omid Nuripur im Übrigen auch, dass sie eine Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht auf Länderebene nicht unbedingt ausschließen. Also Saskia Esken hat ganz konkret gesagt, das ist dann eine Koalitionsentscheidung, die ist dann auf Länderebene Bundesebene zu treffen. Also schon so ein großes Blinken dahin. Deswegen stimme ich Ihnen zu, da ist auf jeden Fall Opportunismus im Spiel. Aber ist das unbedingt so schlecht?
Naja, man muss dann am Ende des Tages pragmatisch drauf gucken, wenn es darum geht, eine Mehrheit, wahrscheinlich wird es ja so sein, dass die AfD die meisten Stimmen bekommt und dann geht es ja gar nicht anders als Koalition zu bilden, eben mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, weil wenn wir ganz faktisch in Thüringen oder auch in Sachsen dann zwei Wahlgänge haben, wo dann eben genau diese Koalitionsparteien einschließlich Bündnis Sarah Wagenknecht dann sich zerstreiten und im dritten Wahlgang haben wir dann in einen Ministerpräsidenten Höcke. Und um das zu verhindern, muss man, glaube ich, am Ende des Tages pragmatisch sein. Aber ich glaube, das ist dann, wenn dieser Tag tatsächlich so eintritt mit diesen Notwendigkeiten, muss man das machen. Aber vorher jetzt schon Kothaus und zu machen und alles aufzuweichen, halte ich einfach im Sinne einer internationalen Ausrichtung von Vertrauenspolitik gegenüber der Ukraine und gegenüber den Partnern in der NATO ein ganz fatales Signal. Das sind amerikanische Verhältnisse.
Sie haben ein Thema mitgebracht, Herr Feil, und zwar eins, über das Sie sich total geärgert haben. Welches?
Ja, also ich bin jemand, der sehr gerne schwimmen geht und eben gerade in der Uckermark, obwohl es dieses Jahr jetzt ein bisschen mehr geregnet hat, beobachtet, wie fallender Grundwasserspiegel dafür sorgt, dass eben nach und nach ganz viele Seen austrocknen. Und das ist jetzt nicht nur bitter für mich, weil ich gerne schwimmen gehe, sondern weil ich auch sehe, dass es durchaus möglich wäre, durch ein gezielteres, genaueres Wassermanagement das zumindest aufzuhalten oder dem entgegenzuwirken. Also es war jetzt gerade so, dass eine Nachricht auch am Wochenende nochmal durch die Presse ging, der Freesdorfer See, der liegt im Süden von Berlin, dass der quasi nicht mehr existiert. Und ich sehe das eben auch bei ganz vielen anderen Seen in der Uckermark, wo der Wasserspiegel dramatisch fällt. Und es ist dann nicht nur der See, der betroffen ist, sondern sind um die Seen herum gigantische Feuchtgebiete. Und ein ganz konkreter Fall eben in Parm-Vegun, das ist in der Zervelliner Heide, also nördlich, sehr weit nördlich schon von Berlin, Richtung Prenzlau. Da ist es so, dass eben die Landwirtschaft ganz viel Wasser entnimmt. Also riesige Beregnungsanlagen für Maisfelder. Und das alles hat einen durchaus nachhaltigen Zweck. Das ist ja sozusagen das Interessante daran. An sich ist es ein Unternehmen, was eben Biogas herstellt, damit ganz viele Haushalte beliefert, aber auch eben Wärme produziert und Strom, also umweltfreundlichen, CO2-reduzierten Strom. Jetzt ist es nur so, dass diese Wasserentnahme, also in der Menge einer Kleinstadt, natürlich auch dafür sorgt, dass der Grundwasserspiegel sinkt. Jetzt kann man sagen, anderes Fall ist jetzt ein Romantiker, der will weiter in den Seen schwimmen, muss er halt woanders hingehen. Aber darum geht's nicht. Es geht eigentlich vor allem darum, wenn man sich genauer anguckt, wenn Moore trocken fallen, und das tun sie da in sehr großem Umfang, Moore speichern CO2. Wenn die trocken fallen, dann geben sie genau dieses CO2 ab an die Umwelt. Und einfach um mal eine Zahl zu nennen, ist es so, dass der Verkehr in Brandenburg weniger CO2 in die Umwelt abgibt als das, was die Moore jetzt durch Trockenfallen in den letzten Jahren eben an CO2 dann in die Umwelt im wahrsten Sinne des Wortes dann sie CO2 belastet haben in unglaublichen Mengen. Und das muss man, glaube ich, mal zusammendenken, zu sagen, ja, das eine ist die Nachhaltigkeit, das ist wunderbar, aber müssen wir dafür gigantische Maisfelder bewässern mit mehr als 10 Bewässerungsanlagen? Ist es richtig, müsste nicht das eingeschränkt werden und dass dieser Strom dann anders erzeugt wird? Das heißt, was mir fehlt, ist eine Kontextualisierung, dass gesagt wird, gut, ja, wir wollen Nachhaltigkeit, wir brauchen erneuerbare Energien, wir brauchen grünen Strom. Aber ist das die richtige Form, ihn zu produzieren, wenn wir auf der anderen Seite eben dann die CO2-Emissionen massiv gleichzeitig erhöhen durch das Trockenfallen von Mooren? Und ich glaube, diese Zusammenhänge werden nicht wirklich berücksichtigt. Sonst hätte ganz konkret die untere Wasserbehörde hat jetzt, ich weiß nicht genau, wann es passiert ist, ich glaube letztes Jahr, eben diese Wasserentnahme im gigantischen Umfang, Menge ungefähr jetzt, was eine Kleinstadt verbraucht an Wasser, für diese Beregnungsanlagen, das wurde jetzt um Jahre weiter verlängert, weil diese Zusammenhänge nicht gesehen werden. Und das ist fatal.
Ich glaube, dass beim Thema Klimakrise aber genau dieser Konflikt, dieser Zielkonflikt zwischen eigentlich eine gute Idee, aber die Umsetzung schädigt dann doch wieder zum Beispiel die Biodiversität oder die Natur und schädigt das so nachhaltig, dass dann doch kein so gutes Ziel rauskommt. Ich glaube, dass dieser Konflikt an ganz vielen Stellen eigentlich aber doch ganz gut benannt wird. Also zum Beispiel Stichwort Lithiumabbau ist überhaupt nicht gut für eine Region, weil da ganz viel gebuddelt und zerstört wird und die Biodiversität leidet, die wiederum ja auch total wichtig ist, um alle Kreisläufe, um zum Beispiel, weiß nicht, Schokolade, Medikamente in die Regale zu bringen. Aber gleichzeitig ist dieses Lithium total wichtig für E-Autos und für die Entwicklung, dass eben eine Mobilitätswende irgendwie gestaltet werden kann. Und da habe ich schon aber den Eindruck, dass da schon sehr gerungen wird.
Ja, aber ganz praktisch glaube ich, dass die Biodiversität dann auch eher wieder isoliert betrachtet wird. Jetzt Beispiel, dass es eben, sagen wir mal, für einen Bauern im Moment, wenn er jetzt ein Moor wieder da Wasser reinleitet, sinkt die Produktivität, ja, im Sinne des Bruttosozialprodukts. Es wird ja nicht wertgeschätzt, sondern er reduziert, da kann nicht so viele Kühe da weiden lassen oder er produziert weniger Mais. Und ich glaube, das müssen wir verstehen, dass insgesamt unser Denken immer im Sinne von einem vordergründigen Produktivitätszuwachs geprägt ist. Und wir müssen es genau umdrehen. Eigentlich der Bauer, der jetzt weniger Mais anbaut, weil er eben weniger Wasser verbrauchen darf, dass der dafür praktisch eine Entschädigung erhält. Das heißt, er spart Wasser, der Boden in dem Sinne vernässt, er sinkt in der Produktivität, weil er weniger Kühe oder weniger Biogas herstellen kann. Und genau das müsste A, staatlicherseits, sind wir wieder beim Geld, B, aber auch durch andere Unternehmen. Also man könnte ja auch sagen, die Molkerei, die die Milch abnimmt von diesem Bauern, der jetzt weniger produziert, aber dafür die Biodiversität stärkt, dass diese Biodiversität erfasst wird, auch in ihrem Wachstum erfasst wird und dass dieser Bauer dann eine Entschädigung erhält oder einen Bonus vielleicht sogar, dass man es gar nicht negativ definiert im Sinne von Entschädigung, sondern ein selbstverständlicher Bonus. Also wir müssen Anreize schaffen, damit Bauern das tun. Und nicht einfach nur sagen, aha, Hauptsache produktiver um jeden Preis und dann eben mit dem Trockenlegen von Mooren, was damit einhergeht, wenn der Grundwasserspiegel weiter sinkt.
Sie haben jetzt, ich finde, das klingt total gut und durchdacht. Nun haben Sie den Haushalt gerade selber schon angesprochen. Also mit einer Ampel, wie sie jetzt gerade ihren Zustand so versucht zu halten, ist das aus meiner Sicht nicht machbar. Wenn man jetzt überlegt, gut, vielleicht eine kommende Regierung, weiß nicht, ob da auf Schwarz-Grün wird es wahrscheinlich auch nicht reichen, zumindest nach derzeitigen Umfragen. Ne? Aber so diese Frage, was für eine Regierung wäre denn am Start, um das, was Sie gerade geschildert haben, umzusetzen?
Aber gerade deshalb denke ich, das sind ja Modelle, wo ich inzwischen auch überzeugt bin, dass sie aus der Industrie, aus der Wirtschaft kommen können und auch kommen müssen, weil in dem Sinne diese Belohnungen ja dann alle zugutekommen. Ein Unternehmen, wenn man das sozusagen die Rahmenbedingungen schafft, wenn das ein Unternehmen, immer an diese Molkerei, die das unterstützt, wenn die das steuertechnisch umsetzen kann und dafür weniger Steuern zahlt, weil sie diesen Bauern unterstützt, dass er sein Moor wieder nass werden lässt und dadurch weniger Kühe weiden können und so weiter. Und dieses Unternehmen selbst, also dieser Bauer, dann das auch wieder sozusagen als Bonus für sich erfährt, dann kommen wir eben nicht nur mit Regelungen, wo die Leute sich innerlich dagegen wehren. Dann kommt von außen wieder die Verordnung, die Pestizidverordnung und so weiter. Mache ich nicht, ich lagere heimlich mein Pestizid und benütze das weiter. Wenn es dann aber klar ist, wenn die Anzahl der Falter, der Schmetterlinge, der Insekten und des Artenreichtum wächst und das wird nachgewiesen, dann kriegt der Bauer Geld. Dann macht er das vielleicht eher, als wenn von oben die Verordnung kommt. Und ich glaube, inzwischen müssen wir, glaube ich, mehr von der Richtung denken, weil solange, da sind wir wieder bei der Frage des Haushalts, von der Regierung können wir da relativ wenig erwarten. So wie die Haushaltslage das jetzt ist, dann muss erstmal das Grundgesetz verändert werden.
Die Linke, die verliert ihre beiden führenden Köpfe. Sowohl Janine Wissler als auch Martin Schirdewan haben angekündigt, beim Parteitag nicht mehr zu kandidieren als Vorsitzende der Partei. Und der noch Parteivorsitzende Martin Schirdewan, der hat sich im ZDF am Abend so geäußert.
Zum Wir haben verstanden heißt natürlich auch, dass wir tatsächlich zu lange um uns selbst gedreht sind als Partei. Und das hat damit zu tun, dass es offene Auseinandersetzungen gab. Wir haben eine Abspaltung vor nicht allzu langer Zeit, vor wenigen Monaten erlebt. Das hat natürlich natürlich Spuren hinterlassen, vor allem auch in der öffentlichen Wahrnehmbarkeit. Aber was natürlich nicht geht, ist, dass in der Partei vor allem über die Öffentlichkeit diskutiert wird und dass da auch Personalfragen gestellt werden, manchmal in, wie ich finde, auch unlauterer Art und Weise. Das ist leider zu oft passiert in der Vergangenheit. Ich kritisiere das.
Ja, und auch Janine Wissler hat in ihrem Statement geschrieben, dass ihr der Parteivorsitz nicht immer nur Spaß gemacht hat. Also auch sie kritisiert da sehr klar den Umgangston miteinander. Andres Feil, ist die Linke tot?
Ja, also zumindest hat sie gerade jetzt mit dem Rücktritt, der jetzt erfolgt ist, sowas wie vorsätzliche Selbstverstümmelung nochmal betrieben. Also dieser Rücktritt hätte viel früher passieren müssen. Er hätte eigentlich direkt nach der Europawahl erfolgen müssen. Das war eigentlich 2,7%, also ein Stimmverlust um die Hälfte, wo sich gezeigt hat, dass es nicht nur der jetzt gerade erwähnte innerparteiliche Streit gewesen ist, der dann öffentlich ausgetragen wurde, sondern dass die Akzentsetzung einfach eine falsche war. Sie haben ja eben eine Spitzenkandidatin für die Europawahl aufgesetzt, die Carola Rackete, die eben für dieses linke, eher urbane Hipster Wählerschaft interessant sein sollte, aber sie haben eben die traditionelle Wählerschaft damit eher verkretzt. Anders ist das Ergebnis nicht zu deuten. Es sind eben, ja, wenn ich mir angucke, in den 90er Jahren, wo die Linke dann ja zum Teil 30-40% in manchen Wahlkreisen im Osten bekommen hat. Und das ist vorbei, aber sie hätten stärker da ansetzen müssen, tatsächlich dann sozialpolitisch nochmal das deutlicher machen, wofür sie eigentlich stehen. Das haben sie versäumt und dadurch, dass der, was fatal ist, deswegen rede ich auch von Selbstverstümmelung, jetzt 2 Wochen vor der Landtagswahl diesen Rücktritt zu setzen, ist natürlich nochmal ein Zeichen von Führungslosigkeit und keiner will Verantwortung übernehmen nach dem Motto, wenn wir dann zurücktreten, haben wir damit nichts mehr zu tun. Wir sind ja eigentlich schon weg und das ist organisierte Verantwortungslosigkeit jetzt genau in diesem Moment ein fatales Signal. Ich würde es als Sargnagel der Linken bezeichnen.
Sie haben jetzt gerade von sozialpolitischen Themen gesprochen. Mir geht es auch so, ich finde da wenig Inhaltliches, selbst wenn man mal ein bisschen gräbt. Dabei ist es doch eigentlich verrückt, weil gerade soziale Themen in dieser Zeit von einer hohen Inflation und so weiter, ich glaube, ich muss das gar nicht ausführen, so wichtig sind. Und es fehlt ja offensichtlich eine Partei, die diese Themen auf die Agenda setzt. Und These, AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht schaffen es deshalb unter anderem auch, sich als Kümmererpartei zu gerieren und zu sagen, so, wir kümmern uns, wir wollen eine soziale Politik machen. Also Bündnis Sarah Wagenknecht macht das ja ganz stark. Da bin ich wirklich auch ratlos, warum die Linke das nicht schafft, mit 2, 3 knackigen Themen zu sagen, das ist unsere Sozialpolitik.
Ja, weil das Traurige ist, dass diese Themen an sich, losgelöst von der Migrationsfrage, gar nicht mehr durchschlagen. Das erste Argument ist ja, wenn wir nicht so viel Einwanderung hätten von den sogenannten Horden, die da über die Grenzen kommen, dann hätten wir ja auch mehr Geld eben für soziale Projekte. Und dieser Kurzschluss, dieser fatale Kurzschluss, das ist natürlich auch ganz schwer dann zu durchbrechen. Aber das muss man auch fairerweise sagen. Da hat die Linke auch ein Problem, sich zu legitimieren, weil sie ja eher genau umgekehrt argumentiert hat. Wir wollen Migration. Wir wollen sogar eben Migration von Menschen, die verfolgt werden aus Kriegsgebieten, aus Krisengebieten. Das muss weiter gewährleistet sein. Und das ist die erste Botschaft. Und das ist fatal, was Menschen hören und sagen, ja, aber dann fehlt uns doch genau eben die Mittel, die wir dringend bräuchten, um. Ja, und dass die AfD genau das Gegenteil macht, dass sie ja eben dann vor allem sagt, Arbeit muss sich wieder lohnen. Das heißt eben da, wo Menschen wirklich prekär sind oder in Not sind, will ja die AfD noch kürzen. Das wiederum dringt ja auch nicht durch. Das ist das Interessante, weil die Hoffnung auf eine starke, rettende Hand so groß ist, die eben dann durchgreift und die das Gesocks dann in Anführungsstrichen über die Grenzen katapultiert, dass dieses vermeintliche Unsicherheitsgefühl, was nach einem Hilferuf, nach mehr Sicherheit und sofortigem Handeln dann eben umkippt, da hat die Linke es auch schwer, sich zu positionieren, damit überhaupt durchzudringen. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar sehen als eine echte Herausforderung.
Andres Feil, Filmemacher, Theaterregisseur und Autor hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Feil, was denken Sie, wie viele Wörter stehen im Duden?
Also, ich habe irgendwo habe ich es gelesen, es waren 150.000 oder sind wir bei 300.000. Also es waren auf jeden Fall mehr als, ich habe ja immer noch zu Hause so ein Uraltbuch stehen aus meiner Schulzeit und das war schon immer ziemlich dick, ich glaube über 1.000 Seiten. Also da werden es bestimmt damals schon 100.000, jetzt kommen ja immer noch neue dazu, ein paar werden rausgeworfen, also es, ich würde mal grob sagen 150.
Ja, nicht schlecht, 151.000 Stichwörter gibt es da drin und Sie haben recht, das sind ja diese ganz, ganz dünnen Seiten, bei denen man irgendwie mal aufpassen muss, dass die nicht reißen. Und der Duden ist, Sie haben es gesagt, noch dicker geworden, 3.000 neue Wörter gibt es in der neuen Ausgabe, die erscheint morgen und das ist die erste neue nach 4 Jahren Pause. Und ich möchte mit Ihnen gerne mal so ein bisschen blättern, obwohl das vielleicht auch ein bisschen zu analog klingt, weil wir natürlich digital geblättert haben und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nehme ich an, wenn Sie was suchen, auch eher auf duden.de gehen und nicht dieses Buch sich nochmal neu bestellen. Aber ich finde ja spannend, mal zu gucken, was ist denn neu drin gelandet? Und ich bin da hängen geblieben beim Wort Klimakleber. Bei mir führt dieses Wort immer noch ein bisschen zu so einem innerlichen Zusammenzucken, weil das für mich so ein Wort ist, das konnotiert ist mit was Negativem. Also etwas, das die Aktivistinnen verächtlich machen soll, wie das Wort auch, glaube ich, ursprünglich genutzt wurde. Aber dass es im Duden gelandet ist, zeigt mir, dass dieses Wort auch total wirklich eigentlich im Mainstream angekommen ist. Und ich erlebe auch in meinem Umfeld, dass das überhaupt gar nicht mehr mit diesem Unterton verwendet wird, sondern wirklich als ganz normales Wort, um die letzte Generation zu beschreiben.
Ja, es ist interessant, es ist ja, dieser Duden ist ja, wenn man so will, ein Diagnostikinstrument, also welche Wörter schaffen es rein und Sie haben es ja angesprochen, ich glaube, es gibt im Moment ein ganz starkes Rollback, das eine negative Konnotation, jetzt wie Klima, ein Begriff wie Klimakleber, selbstverständlich benutzt wird und versachlicht wird schon, weil eben ganz viele Menschen andere Krisen als wichtiger empfinden und dann nur mit Empörung reagieren, durch Menschen, die ihr eigenes Abwehrsystem durchbrechen. Und das haben ja Menschen, die sich eben auf der Straße dann festgeklebt haben, massiv getan, weil sie Menschen gezwungen haben, dann einfach eine Stunde vielleicht im Verkehr zu stecken. Und diese Abwehr ist so massiv und gleichzeitig wird dann mit so viel Wut reagiert oder wurde mit so viel Wut reagiert und Zorn und Empörung, weil diese Krise so massiv und so unlösbar auf uns zurollt. Und ich glaube, das ist in dem Sinne interessant, dass solche Begriffe dann Eingang gefunden haben, weil sie dann deutlich machen, es verschiebt sich gerade was. Natürlich wird diese Krise in 2, 3 Jahren so massiv hier zurückkehren, in das Bewusstsein, in die Nachrichten, wenn wir die nächsten großen Waldbrände haben, wenn die großen Überschwemmungen auftreten, wieder mit Hunderten von Toten. Und das, ich bin da kein Apokalyptiker, das wird einfach so sein. Und dann, glaube ich, wird es auch wieder eine neue Form von Protest geben. Aber erstmal diagnostiziert der Duden ja mit auch vielen anderen Begriffen, die ja alle krisengeprägt sind. Das sind ja auch jetzt Begriffe reingekommen wie Corona-Leugner oder Extremwetterereignis. Also insofern zeigt es ja, es ist sehr krisenaffin. Aber, und das fand ich interessant, auf der anderen Seite gibt es ja auch, ist das Kochen, also Krise, Krieg einerseits und Kochen auf der anderen Seite, also irgendwo ein Rettungsversuch ins Wohlfühlen. Ja, dass dann Begriffe wie Fleischersatz oder Gemüsekiste, Kontaktgrill, Tahini und so weiter da reingefunden haben, zeigt ja, ist die Notwendigkeit des irgendwo Flüchtens in eine noch in die Welt sozusagen meines eigenen Kochbereichs, wo ich was sehr Schönes und auch Gesundes und in dem Sinne bei allen Krisen etwas tun kann, was mich selbst optimiert, was mich mit anderen Menschen zusammenbringt. Das Kochen ist ja in dem Sinne auch immer was Soziales. Und das eine und das andere, glaube ich, das korrespondiert. Also es ist kein Zufall, dass das Kochen jetzt dann so und gesunde Ernährung und Selbstoptimierung dann so einen breiten Stellenwert im Duden bekommen hat.
Erwähnenswert finde ich auch ein Wort, es sind ein paar Wörter natürlich auch rausgefallen, aber eins ist mir auch besonders ins Auge gesprungen. 300 Wörter mussten dran glauben und unter anderem die Bezeichnung Rationalisator. Das ist eine in der DDR verwendete Bezeichnung für einen Angestellten mit Rationalisierungsaufgaben. Den brauchst du nicht mehr, der kann also weg. Und ich muss sagen, ich habe dieses Wort vorher noch nie gehört gehabt.
Ja, vielleicht auch, weil der Erfolg dieser Berufsgruppe in der DDR-Wirtschaft nicht so groß war, sonst hätte diese Art von Abwicklung am Ende nicht passieren können. Ich glaube, die DDR hätte sehr viel mehr Rationalisatoren gebraucht. Also ich kannte das Wort auch nicht, aber es ist ja richtig, inzwischen übernimmt das die KI, beziehungsweise andere Programme, die genau Arbeitsabläufe festlegen und bestimmen. Und dafür braucht man keinen Menschen in der Regel mehr. Das übernehmen andere Systeme für uns.
Oder manchmal auch immer noch ganz analog. Also bei meiner Gemüsekiste, weil Sie das Wort jetzt vorhin genannt haben, da muss wirklich einmal die Woche jemand kommen und alles teilen und auf die Kisten aufteilen, damit dann alle genau gleich viel erhalten. Haben Sie denn ein Lieblingswort oder ein Wort, was Sie gern im Duden sehen würden, Herr Feil?
Also ich spreche ja immer, wenn ich so lange an Projekten arbeite, von Arbeitstunneln mit Granit. Also ich würde, also die Deutschen neigen ja immer dazu, dann Substantive aneinander zu fügen. Ich würde dann Granit-Arbeitstunnel oder Arbeitsgranittunnel würde ich gerne einführen, weil das ist etwas, wo ich mich in meinen Projekten noch sehr lange drin aufhalte. Und wenn ich das im Duden wiederfinde, dann fühle ich mich zumindest verstanden.
Und dann verstehen vielleicht auch andere, woran sie sich so die Zähne ausbeißen bei ihren Filmprojekten.
Ende Oktober wird man es im Kino sehen.
Genau, da kommt der neue Dokumentarfilm über Leni Riefenstahl von Andres Feil raus. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Feil, für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Sehr gerne.